NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Das Thema heute Abend lautet Deutschland in Europa, an der Spitze oder im Abseits. Europa ist ja das Schlüsselwort in der Flüchtlingskrise und es ist noch gar nicht so lange her, da war Europa das Schlüsselwort in der Griechenland-Krise. Und Deutschland spielt und spielte eine nicht unbedeutende Rolle in diesen Europakrisen. Da stellt sich die Frage, Deutschland in Europa, ist Deutschland an der Spitze womöglich eine Führungsmacht in Europa? Oder spaltet Deutschland Europa, begibt sich Deutschland mit der Flüchtlingspolitik in ein Abseits? Darüber reden wir heute Abend. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, und ich bin mir sicher, können Sie uns jetzt schon anrufen, 08000 441777, und wir reden dann um 21.05 Uhr miteinander. Vorher haben unsere Experten, heute Abend sind es ausnahmslos Korrespondenten, das Wort zu der Frage Deutschland in Europa, an der Spitze oder im Abseits. Wie gesagt, Sie können uns anrufen, 08000 441777. Barbara Kostolnik ist unsere Stimme heute Abend aus Paris, beziehungsweise aus Frankreich. Guten Abend, Frau Kostolnik.
Bonsoir, guten Abend aus Paris.
Was wird denn in Frankreich gedacht, gesagt, womöglich auch geschrieben zur deutschen Flüchtlingspolitik? Wir haben das ja tagtäglich in den Nachrichten. Wie ist das in Frankreich?
Also es gibt keine offene Kritik an Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik, aber man macht sie schon ein bisschen unter der Hand natürlich mitverantwortlich für die steigenden Zahlen. Wir haben in Frankreich vielleicht zur Einordnung im vergangenen Jahr ungefähr 80.000 Asylanträge gehabt, die gestellt wurden. Das ist ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Also auch hier steigende Zahlen, aber natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den Zahlen in Deutschland. Und diese Zahlen sorgen in Frankreich ein bisschen für Unruhe, weil eigentlich möchte man am liebsten die Flüchtlingsfrage, zumindest in der französischen Politik, gar nicht anschneiden. Da spricht man sehr ungern darüber, weil Sozialisten, die regieren, und auch die Opposition, die Republikaner, die Konservativen, nicht dem Front National in die Hände spielen wollen, der rechtsextremen Partei.
Ist man denn, ich sage das mal so, sauer auf Deutschland, / Bundeskanzlerin Merkel, dass diese Flüchtlingskrise jetzt zum Europathema wird und geworden ist?
Naja, man sagt, wenn die Kanzlerin, also jetzt mal ganz salopp formuliert, diese Flüchtlinge nicht eingeladen hätte zu kommen, dann wären jetzt auch in Frankreich weniger Flüchtlinge. Aber ich finde das ein bisschen eine verlogene Debatte, weil in Frankreich sind nicht ansatzweise so viele Flüchtlinge wie in Deutschland. Und die Flüchtlinge, die nach Frankreich kommen, die wollen gar nicht bleiben, sondern wie wir in Calais die ganze Zeit sehen und berichtet haben, die wollen Frankreich eigentlich nur als Transitland nehmen, um dann nach Großbritannien nämlich weiterzureisen.
Das ist die Stimme von Barbara Kostolnik, unsere Pariser französische Stimme heute Abend. Wir schauen mal in den Norden. Carsten Schmiester ist in Stockholm. Er guckt Richtung Schweden und Dänemark. Guten Abend, Herr Schmiester.
Schönen guten Abend.
Sie haben ja heute schon berichtet, aktuell über die Verschärfung des Asylgesetzes in Dänemark. Was würden Sie sagen, gibt es in Dänemark die Stimmung, ja, das hat uns Deutschland eingebrockt?
Die gibt es auch nicht offen. Natürlich wurde ein bisschen gemurrt und wird auch schon länger gemurrt, seit dieses Thema auf der Agenda ist. Im vergangenen Jahr gab es ja Wahlen und da ist die dänische Volkspartei, sind die Rechtspopulisten ziemlich weit nach vorne gekommen auf dieser Flüchtlingswelle. Sie haben bewusst Stimmung gemacht dagegen. Sie haben dem Volk, sie haben allen Parteien dieses Thema aufgedrückt und da wurde immer wieder nach Berlin geschaut. Aber nicht mit dem Hauptfokus. Ich glaube, die Skandinavier haben sehr viel im Moment mit sich selber zu tun. Die Dänen haben auch sehr viel mit sich selber zu tun und heute eben sehr weitreichende Verschärfungen des Asylrechts beschlossen. Sie sind seit geraumer Zeit schon dabei und sagen auch ganz offen, wir haben das Ziel, in Europa mit zu den unattraktivsten Ländern überhaupt zu zählen für Flüchtlinge. Denen ist man heute einen großen Schritt näher gekommen. Man liegt eher im Streit mit Schweden, mit Stockholm also, die ja bis vor kurzem noch eine ganz andere Flüchtlingspolitik betrieben haben, um sich denn 180 Grad zu drehen, und sagt eher, dass in Stockholm viel versäumt worden ist und man unter den Folgen jetzt leidet.
Welche Rolle spielt denn in der Presse oder in dem, was man in der Politik diskutiert, in den skandinavischen Ländern, Angela Merkel?
Keine besonders große, ehrlich gesagt. Wie gesagt, man hat sehr viel mit sich selber zu tun. Ich glaube, es gibt gerade hier in Schweden natürlich immer noch viele Menschen, die sich selber als, wie es ja so schön hieß, humanitarian superpower, als die Supermacht der Menschlichkeit sehen und insofern auch viel Verständnis und durchaus auch Bewunderung haben für den Kurs der Kanzlerin. Aber es gibt eben auch eine wachsende Zahl von Leuten, die sagen, wenn sogar wir Schweden zugeben müssen, dass wir uns übernommen haben, Denn wäre das vielleicht auch eine Idee für Deutschland, das mal zu tun? Denn die Symptome, so wird es hier teilweise gesehen, sind ja doch relativ ähnlich.
Karin Bentsch sitzt für uns in Brüssel. Guten Abend, Frau Bentsch.
Guten Abend. Ich bin allerdings heute Abend in Amsterdam, nicht
gut,
in Brüssel,
weil wir
die Innenminister waren. Aber ich bin da.
Sie sind ja eigentlich unser Brüsseler Ohr und unsere Brüsseler Stimme, aber sind heute in Amsterdam. Wenn man diese Frage mal etwas variiert und fragt, was wird denn gedacht, gesagt zur deutschen Flüchtlingspolitik in den europäischen Institutionen? Gibt es da Unmut im Sinne von, na, was haben die Deutschen uns da angetan?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, welche Institution damit tatsächlich gemeint ist. Also wenn man sich die EU-Kommission anschaut unter der Führung von Merkels konservativen Parteikollegen Jean-Claude Juncker, dann kann man feststellen, dass es da ziemlich viele inhaltliche Überschneidungen gibt in der Flüchtlingspolitik, zum Beispiel bei der gerechteren Verteilung von Flüchtlingen. Das ist ja ein Projekt von Juncker, diese permanente Flüchtlingsquote, die aber im Moment keine Perspektive hat, der Außengrenzschutz oder auch eben der Erhalt des Schengen-Raums. Also in Sachen Kommission kann man da sagen, ist da viel Gleiches zu sehen. Aber schaut man aufs Parlament, also die Stimmen, die Abgeordneten aus den verschiedenen europäischen Ländern, dann muss man sagen, da kommt zum Teil viel Kritik auch von osteuropäischen Ländern, zum Beispiel aus Tschechien, aus Ungarn und Polen. Auch die Briten gerade, die EU-Skeptiker von UKIP kritisieren sehr stark, was da im Moment passiert. Ja, und die klarste Kritik an Frau Merkel kommt tatsächlich aus Ungarn von Herrn Orban, der immer einen offenen Spruch hat und natürlich auch aufgrund nationaler eigener Interessen da immer ordentlich auf die Pauke haut.
Wir haben Stockholm gehört, wir haben Paris gehört, wir haben Brüssel-Amsterdam gehört und Sie haben das eben angesprochen, Frau Bentsch, es gibt Osteuropa. Dr. Volker Weichsel ist Redakteur bei der Osteuropa-Zeitschrift. Guten Abend, Herr Weichsel.
Guten Abend.
Was würden Sie denn sagen, was wird denn in Osteuropa, wenn man das so verallgemeinern kann, gedacht, gesagt, geschrieben über die deutsche Flüchtlingspolitik?
Naja, es ist sehr schwer, das zu verallgemeinern, weil die Staaten in einer sehr unterschiedlichen geografischen Lage sind und deswegen sehr unterschiedlich betroffen, wenn man das so sagen möchte, von den Flüchtlingsbewegungen sind. In Polen gab es, wie wir es aus Paris gehört haben, bis zu dem Regierungswechsel im Herbst letzten Jahres lediglich eine versteckte Kritik, denn das Interesse, ein gemeinsames Europa vor allem mit Deutschland und Frankreich zu gestalten, war so groß, dass man sich da vor allem von offizieller Seite zurückhielt. Und seit dem Regierungswechsel in Polen hat sich das nicht wesentlich verändert, denn es ist ja ein ganz anderes Thema auf die tägliche politische Agenda gerückt, nämlich der Konflikt mit Deutschland und mit der Europäischen Union, sprich vor allem der Europäischen Kommission, um den politischen Umbau in Polen konkret, um die Beschneidung der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit des öffentlichen Rundfunks, der zu einer Art Staatsfernsehen und Radio umgebaut werden soll. Wie richtig gesagt, ist es tatsächlich Herr Orban aus Ungarn, der am meisten auf die Pauke haut und dort auch die in gewisser Weise heuchlerischste Position vertritt, denn tatsächlich hat ja die deutsche Politik mit der Öffnung der Grenze für die Flüchtlinge, die am Budapester Bahnhof im August 2015 gestrandet waren, in einem Akt nicht nur der Humanität gegenüber den Flüchtlingen, sondern auch der Solidarität gegenüber Ungarn die Grenzen geöffnet und damit ein Problem, das ein ungarisches zu diesem Zeitpunkt war, für Ungarn gelöst, was die deutsche Politik in all den Jahren davor gegenüber Italien nicht getan hat, denn Italien ließ man alleine und sagte, ja, die sind dort und wir haben ein Schengen-System, da müssen sie bleiben.
Was würden Sie denn sagen, wie wird in diesen Ostblockländern, in diesen Ländern über die Rolle Deutschlands geschrieben und gedacht? Was denkt man über Deutschland?
Na, die Presse ist generell sehr binnenzentriert und das Bild einer deutschen Übermacht, die eine Vormacht in Europa anstrebe, ist schon immer wieder aktivierbar. Das sind die historischen Klischees, die überwinden schienen, die aber in einer solchen Lage natürlich wiederkommen. In Polen ist das jetzt mit nicht in der Flüchtlingsfrage, aber in der Frage der demokratischen Ordnung in Polen sehr, sehr stark. In Tschechien und der Slowakei In der Slowakei spielt es keine große Rolle, dieses Bild. Das ist auch historisch bedingt. In Tschechien ist es sehr stark wieder hochgekommen, obwohl es auch dort praktisch keinen einzigen Flüchtling aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien gibt. Sehr, sehr, sehr geringe Zahlen, sowohl in absoluten als auch prozentual. Aber die Befürchtung, dass Deutschland es durchsetzen könnte, dass es eine relevante Umverteilung gibt, die ist sehr groß. Und da wehrt man sich mit Händen und Füßen und allem, was an populistischem Arsenal zu vorhanden ist.
Es ist interessant, dass Sie sagen, dass Deutschland das durchsetzt und nicht die EU. Ist Deutschland dann in diesen Augen die Führungsmacht in Europa?
Ja, das ist die Wahrnehmung. Das deutsche Europa ist ein Bild, das sehr schnell zu mobilisieren ist und man kann Wähler gewinnen und es ist auch die Selbstwahrnehmung. Wir haben relativ wenig zu sagen und zu anderen Zeiten ist es dann das deutsch-französische Tandem, das es durchsetzt. Das ist momentan einfach nicht aktuell und deswegen ist es sehr stark fokussiert auf Deutschland.
Frau Kostolnicke, in Paris das schöne Wort eben erwähnt, das deutsche Europa. Gibt es das auch in den Köpfen der französischen Politik? Man muss, glaube ich, hier differenzieren zwischen der Politik und der Gesellschaft. Fangen wir mal mit der Politik an.
Ja, es gibt es in der französischen Politik in der Tat, diese Domina-Merkel-Bilder, und zwar vor allem bei den rechtsextremen, aber interessanterweise auch bei den linksextremen Parteien. Da wird immer vor einer Vorherrschaft Deutschlands gewarnt, Merkel als die Domina Europas. Und der Linke, Mélenchon zum Beispiel, das ist von der linksextremen Partei, sagt, auch diese Flüchtlinge, die Deutschland jetzt ins Land geholt hat, die werden instrumentalisiert von Angela Merkel, weil die Deutschen sterben aus, sie haben keinen Nachwuchs mehr und sie haben einen eklatanten Fachkräftemangel in Deutschland. Also tut man alles, um möglichst diesen Fachkräftemangel durch Flüchtlinge zu kompensieren. Also da wird tatsächlich so argumentiert und das fällt dann bei einigen auch tatsächlich auf fruchtbaren Boden. Und das sind Linksextreme und Rechtsextreme. Der Front National argumentiert ähnlich. Tatsächlich ziemlich gleich gestrickt.
Herr Weichsel hat das eben angesprochen, nämlich dieses Tandem zwischen Frankreich und Deutschland. Ist denn überhaupt noch Pedalkraft da auf der französischen Seite, wenn man das Bild benutzt, oder ist Merkel die Einzige, die da in die Pedalen tritt?
Ja, also von dem französischen Staatspräsidenten kann man tatsächlich sagen, dass er derzeit in eine andere Richtung tritt, vielleicht, kann man so sagen. Also er hat auch, wie jetzt übrigens das ja öfter auch angesprochen wurde, vor allem die nationalen Interessen im Blick. Wir befinden uns jetzt in der Zielgerade seiner Amtszeit. Der guckt schon wieder, wie kann seine Wiederwahl gesichert werden. Und seine Wiederwahl wird ganz sicher nicht mit Flüchtlingspolitik gesichert und auch nicht mit einem deutsch-französischen Tandem. Also das ist ganz klar nicht die erste Priorität bei François Hollande.
Karin Bentsch, wir nehmen noch mal Brüssel und die Institutionen. Wenn wir uns erinnern, da gab es Euro-Krise, Griechenland-Krise, jetzt Flüchtlingskrise. Und ich habe das in der Einleitung dieser Sendung gesagt, Deutschland spielte keine unbedeutende Rolle in diesen Krisen. Wird das in Brüssel auch so gesehen? Ich benutze nochmal das Wort, dass es eigentlich ein Deutsch-Europa ist.
Ja, ich würde sagen, in der Finanzkrise, in der Schuldenkrise, gerade mit der Zuspitzung auf Griechenland, da war das tatsächlich so. Da hat die Bundeskanzlerin Merkel mit ihrem Sparkurs tatsächlich den Kurs auch für Europa vorgegeben. Und das hat ja viele Länder sehr geärgert, nicht nur die Griechen, auch die Italiener und die Spanier zum Teil. Da kann man sagen, da konnte sie tatsächlich ihren deutschen Führungsanspruch, wenn man so möchte, voll ausspielen. Den Eindruck habe ich jetzt in der Flüchtlingskrise überhaupt nicht. Man hat eher den Eindruck, dass es ein bisschen einsamer wird um die Kanzlerin. Denn wie gesagt, die Kommission steht da noch zur Seite, weil sie von ihren Inhalten her ähnlich ausgerichtet ist. Aber viele andere Länder bröckeln, wenn man zum Beispiel alleine auf Österreich guckt als Nachbarland von Deutschland, die mit ihren Obergrenzen jetzt zum Beispiel in eine ganz andere Richtung tendieren, viel mehr Druck machen wollen, auch auf Griechenland, auf den Außengrenzschutz dort. Die Franzosen, haben wir schon gesagt, Herr Hollande kann sich da nichts leisten. Mehr Flüchtlinge geht nicht, weil er Frau Le Pen im Nacken hat, den Front Front National. Es gibt auch viele andere Länder, die ja gerade auch Schweden, muss man sagen, als alte Verbündete eigentlich und ja auch das Land, was mit die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat in Europa, selbst die fühlen sich jetzt überfordert und machen dicht. Also insofern, alle kippen irgendwie so ein bisschen weg, habe ich den Eindruck. Und insofern würde ich meinen, dieser Führungsanspruch, dieses deutsche Europa, das gibt es in der Flüchtlingskrise im Moment zumindest so nicht mehr.
Carsten Schmiester, teilen Sie diese Ansicht, dass die skandinavischen Länder auch das Gefühl haben, es gibt eigentlich keinen deutschen Führungsanspruch oder wird Deutschland schon als Führungsnation wahrgenommen?
Ich glaube, Deutschland wird als Führungsnation wahrgenommen, ganz klar, aber es ist etwas untergeordnet. Es wird eher so, ja, Brüssel noch als stärker betrachtet, ohne das jetzt auf eine Person zu fixieren. Und ja, ich teile diese Auffassung, ich teile aber auch mal Skandinavien. Man muss ganz einfach sagen, Dänemark, Norwegen und Finnland sind ja ohnehin im Moment in einer politischen Verfassung, wo Euroskepsis ganz klar die Politik dominiert. Schweden ist es nicht. Schweden bildet da eine ganz klare Ausnahme. Und das war auch im letzten Jahr schon so, obwohl, auch das fand ich ein interessantes Stichwort, während der Griechenland-Krise ja tatsächlich hier gerade in Finnland und in Norwegen und in Dänemark ja nicht nur Frau Merkel, sondern auch Herr Schäuble mit seinem knallharten Sparkurs und auch einem sehr harten Kurs Griechenland gegenüber durchaus Anerkennung gefunden hat. Aber so schnell ändert sich Politik und so schnell ändern sich wahrgenommene Schwerpunkte der Politik. Darüber redet heute keiner mehr. Diese Länder haben alle tatsächliche oder empfundene Flüchtlingskrisen und suchen im Moment alle das Heil erstmal innerhalb der eigenen Grenzen. Und da spielt dann die Frage, wer dominiert da in Brüssel? Ist das eine Merkel-Union oder nicht? Nur die zweite Rolle. Ich glaube, erstmal muss man das Verhältnis zur Europäischen Union, Stichwort Schengen, auch ganz neu definieren und ist mitten in diesem Prozess.
Dr. Volker Weichsel, Sie sind Redakteur bei der Osteuropa-Zeitschrift. Nehmen wir nur mal Polen. Da gab es ja empfindliche Auseinandersetzungen in den vergangenen Wochen. Wie stark sind die Bilder in den Köpfen in Polen, wenn Kritik geübt wird von Seiten Deutschlands oder der EU, dass man bei Deutschland sofort sagt, ihr dürft uns aber nicht kritisieren aufgrund der historischen Vergangenheit?
Na, das funktioniert natürlich als instrumentalisierendes Argument. Wunderbar. Das ist aber kein Argument, das überzeugend ist, denn wer sich für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Medien einsetzt, spielt keine Rolle und hat mit einer Geschichte von vor 70 Jahren nichts zu tun. Aber dass es da ist und funktioniert, das ist klar. Aber vielleicht lassen Sie mich noch einen Satz zu Ihrer Frage von vorhin sagen mit dem Tandem und wer denn da tritt. Es war ja immer so gewesen in Europa, dass die EU als solche existiert, weil die Staaten für nationale Probleme eine europäische Lösung gesucht haben. Und das ist jetzt noch genauso. Das Problem, das Deutschland hat, ist, dass es erstmals in der Lage ist, dass es fast alleine, ab der Ausnahme vielleicht der skandinavischen Staaten, ein nationales Problem hat, dafür eine europäische Lösung sucht und alle anderen Staaten fast ausnahmslos sagen, das ist aber nicht unser Problem. Und daher kommt die Ablehnung europäischer Lösungen und das Alleinsein der deutschen Bundesregierung in Europa, weil alle sagen, da ziehen wir nicht mit. Das ist gar nicht unser Problem.
Fragen wir mal nach Paris, Frau Kostornik. Gibt es diesen Satz, das ist nicht unser Problem mit den Flüchtlingen?
Ja, eigentlich schon. Also man guckt, glaube ich, mit einer Mischung aus Argwohn und Erstaunen nach Deutschland, weil man eben sieht, wie viele Menschen dort jetzt nach Deutschland gekommen sind und dass die alle nach Deutschland kommen, das versteht man so ein bisschen. Aber ich habe zum Beispiel auch den Satz gehört, gerade eben gestern, dass Angela Merkel durch diese Flüchtlinge, dadurch, dass sie die Flüchtlinge alle nach Deutschland geholt hat, Deutschland weiß waschen wollte von der Schuld, von der Nazi-Vergangenheit. Also das sind auch so Sätze, die da fallen, wenn man sich umhört. Und das ist schon ganz spannend und ganz interessant, wie die Franzosen auf Deutschland blicken derzeit.
Heißt das, es gibt so eine Balance zwischen Bewunderung und auf der anderen Seite von, na, ob sie das wohl schaffen, um dieses Wort nochmal zu benutzen?
Ja, und auch eine Furcht, was passieren könnte, wenn sie es denn nicht schaffen sollte. Weil natürlich wird sie kritisiert dafür, dass sie so viele Flüchtlinge nach Europa geholt hat. Aber eine Lösung dafür hat Frankreich überhaupt nicht. Also ich darf immer nur nach Calais verweisen. Dort haben wir Flüchtlingslager, dort haben wir Slums auf französischem Boden. Die Regierung kümmert sich so gut wie gar nicht darum. So geht Frankreich mit der Flüchtlingsproblematik um.
Karin Bensch, wenn wir uns mal die Geschichte der EU angucken und wir gehen viele Jahre zurück, als es nur wenige Mitglieder in der Europäischen Gemeinschaft gab, da war die Idee, alle haben, wenn man so will, die gleiche Verantwortung. Heute sind es wesentlich mehr Mitglieder und wir haben die Wörter schon gehört, wie Macht, Führung, Vorherrschaft, die sind alle eher negativ konnotiert. Kann es sein, dass man bei so vielen Mitgliedern womöglich einen Häuptling, sprich einen Leitstaat braucht?
Tja, das würde ich ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so sehen. Ich glaube, es hat sich so rauskristallisiert, gerade eben in der angesprochenen Finanzkrise, weil Deutschland da auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Jetzt in der Flüchtlingskrise, würde ich sagen, ist es eine ganz andere Geschichte. Also mit der, es gibt einfach ja sehr unterschiedliche Positionen in den Ländern und jeder will natürlich mitreden und jeder hat Stimmrecht. Und es geht da ja jetzt nicht nur um die 28 Mitglieder der EU, sondern es geht ja um den gesamten Schengen-Raum. Da haben nochmal andere Länder mitzusprechen, die zum Teil ja gar nicht in der EU sind. Und ja, natürlich, es wird nicht leichter, je größer die EU ist. Und es gibt auch in Brüssel Stimmen, die sagen, die große Osterweiterung 2004, war das nicht zu früh, war das nicht zu schnell, gerade als es so harsche kritische Töne gab, zum Beispiel aus Polen, aber auch aus Ungarn, als es dort den Bau der Zäune gab an der ungarischen Grenze. Mhm. Und man muss aber sagen, jetzt muss geguckt werden, wie kann man einen Kompromiss finden, wie kann man versuchen, die Länder zusammenzuführen. Und das ist eben die große Herausforderung. Und im Moment ist es ganz schwierig zu sagen, wie das überhaupt geschehen kann.
Lassen Sie mich die Frage nochmal konkretisieren. Hat Deutschland sich diese Führungsrolle, wenn man das so sagen will, geholt? Oder ist Deutschland in diese Führungsrolle gerutscht, weil die anderen gedacht haben, es ist ja ganz gut, wenn einer die Verantwortung erst einmal übernimmt?
Na, ich glaube, in der Finanzkrise hat Deutschland die Führung tatsächlich übernommen, weil es auch ganz klare Vorstellungen hatte über einen Finanzkurs in der Europäischen Union. Also man hielt ja nichts von dem Laissez-faire, sagen wir mal, was man aus Frankreich kannte, oder auch die Auffassung, die in Griechenland verbreitet wurden. Wir haben zwar Schulden, aber wir müssen die und die Sozialreformen für unsere Leute natürlich durchbringen. Also insofern würde ich sagen, hat sich da damals Deutschland auch die Macht genommen. Und jetzt ist es eben so eine Großbaustelle. Ich finde, die Finanzkrise war mit all den Höhen und Tiefen, die es über Monate und Jahre gab, war zumindest ein abgestecktes Terrain. Im Moment habe ich den Eindruck, es gibt so viele Großbaustellen in dieser gesamten Flüchtlingsproblematik, ob das der Schutz der Außengrenzen ist, die Umverteilung von Flüchtlingen, die nicht funktioniert, die Registrierzentren, also diese Hotspots in Griechenland und Italien, die zum Teil noch gar nicht gebaut sind oder nicht wirksam arbeiten, der Schengen-Raum, der zur Disposition steht, die nationalen Grenzkontrollen. Also es sind so viele Großbaustellen, von denen man gar nicht weiß, werden die fertig und wenn ja, wie.
Aber wenn Sie das Wort Großbaustelle benutzen, ist dann nicht Angela Merkel die Architektin mit dem Bauhelm?
Ich habe es ja gerade schon gesagt, also meiner Meinung nach ist sie das im Moment nicht. Man hat nicht den Anschein, dass ihre europäische Lösung, die übrigens hier in Amsterdam auch Bundesinnenminister de Maizière schon mantraartig wiederholt hat, die europäische Lösung und der Erhalt des Schengen-Raums, das waren Sätze, die er immer wieder gesagt hat. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das im Moment hier beim Innenministertreffen, die ja sich gerade um die Flüchtlingskrise gekümmert haben hier, dass das wirklich überzeugt hat bei vielen Ländern.
Wenn Sie uns jetzt zuhören, Sie hören den Themenabend auf NDR Info und wir reden über die Frage Deutschland in Europa. Ist Deutschland dort an der Spitze, sprich eine Führungsnation oder im Abseits? Sie können uns anrufen 08000 441777 und nach den Nachrichten, nach den 21 Uhr Nachrichten, reden Sie dann und reden wir miteinander. 08000 441777. Dr. Volker Weichsel, Sie sind Redakteur bei der Osteuropa-Zeitschrift. Schauen wir nochmal in den Osten mit der Frage, war das ein Fehler von Angela Merkel, dass er zum Beispiel die osteuropäischen Länder nicht vorher informiert hat, dass sie diese Grenzen so aufmachen will?
Also wir wissen natürlich nicht genau, wie die Kommunikation zwischen den einzelnen Behörden gelaufen ist. Ich halte es für einen Mythos, dass das so nicht war. Und die Grenzen aufgemacht ist ja auch viel zu viel. Wir sehen ja täglich, dass eine bürokratisch, polizeilich perfekt organisierte Übergabe, eine durchreiche Kette von der griechischen EU-Außengrenze Richtung Türkei, durch Griechenland, durch Makedonien, durch Kroatien, durch Slowenien, durch Österreich bis an die deutsche Grenze funktioniert. Und so war das von vornherein organisiert. Es ist einfach ein Mythos, dass das nicht kommuniziert worden war, sonst würde das gar nicht funktionieren. Und man muss sich ja nur vorstellen, was passiert wäre, wenn Deutschland die Grenze geschlossen hätte. Dann wären all die Hunderttausenden in Ungarn, in Slowenien und in Kroatien stecken geblieben und wir hätten ein wahnsinniges europäisches Flüchtlingsdrama gehabt. Wir haben es ja gesehen, Flüchtlingstrecks auf europäischen Straßen in Österreich und Slowenien im August. Ja. Das hat Deutschland verhindert.
Ich würde gerne nochmal bei dem Wort, was Sie benutzt haben, Mythos bleiben und Barbara Kostornik in Paris fragen, würden Sie so weit gehen, dass Merkels Entscheidung und die Folgen mit der Flüchtlingspolitik Europa entzweit hat? Im Anschluss die Frage, hätte sie vorher informiert, die anderen EU-Staaten, wäre es vielleicht jetzt einfacher, diesen Konsens herzustellen?
Also sie hat, ich glaube nicht, dass sie sie entzweit hat, sie hat auch bestimmt mit François Hollande darüber gesprochen, aber sie hat halt eben dann entschieden, Deutschland nicht abzuschotten. Ich frage dann immer zurück, wenn ich von Franzosen höre, Merkel hat die Grenzen aufgemacht, frage ich immer zurück, was hätte sie denn tun sollen? Hätte sie bitteschön an der deutschen Grenze deutsche Soldaten, die Bundeswehr, gegen die Flüchtlinge schicken sollen? Hätte man vielleicht an deutschen Grenzen auf Flüchtlinge schießen sollen? Dann gucke ich immer in leere Augen. Also es gibt auch von französischer Seite keine Lösung für dieses Problem. Mhm. Man macht sich tatsächlich so ein bisschen einen schlanken Fuß und streicht sich so über die Stirn und sagt, wie gut, dass wir dieses Problem hier nicht haben, weil was wir hier haben mit Flüchtlingen, die in Calais stranden, das überfordert uns eigentlich schon. Wir brauchen jetzt nicht noch zusätzliche Flüchtlinge.
Ich bleibe noch bei meiner Frage, aber hätte die Bundeskanzlerin vorher mit Hollande tatsächlich gesprochen, was sie da vorhat, wäre es heute dann nicht einfacher, sich auf die Solidarität zu berufen?
Ja, Frankreich hat ja durchaus angeboten, Flüchtlinge aufzunehmen. Man hat sie zwar ein bisschen schieben müssen und ein bisschen überreden müssen, aber es kommen einfach keine Flüchtlinge nach Frankreich. Das ist die Wahrheit. Das Problem gibt es hier nicht in diesem Maße. Eigentlich gibt es das tatsächlich nicht.
Zugespitzt gefragt, guckt man ein bisschen mit Häme nach Deutschland und fragt sich in Frankreich nach. Mal gucken, was aus dem Satz, wir schaffen das, was aus diesem Satz wird.
Kommt drauf an, wen Sie fragen. Es gibt bestimmt welche, die hämisch darüber gucken, vor allem, wie gesagt, im extremen Lager, links und rechts. Und im politischen Lager weiß man natürlich, was man an Merkel hat und hofft, dass sie das hinbekommt. Aber man hat keine Lösung dafür.
Wie ist das in Tschechien, Ungarn, Polen, Herr Weichsel? Guckt man da mit ein bisschen Häme? Wir schauen uns das mal an, wie Sie das machen.
Ganz genauso an den Rändern mit Häme. Jeder, der vernünftig denkt, eher mit Angst, Deutschland könnte es nicht schaffen.
Was passiert dann in deren Augen und Gedanken?
Wenn Deutschland die Grenze schließt, dann telefonieren die südosteuropäischen Hauptstädte miteinander und sagen, Deutschland wird die Grenze schließen. Das ist, haben wir gesehen, als Österreich die Obergrenze nur angekündigt hat. Und angekündigt, sobald das passiert, werden wir die Grenze schließen. Wir warnen euch schon einmal. Und dann gibt es eine Kettenreaktion der Grenzschließungen, die sich jetzt fortsetzt bis Griechenland. Mhm.
Carsten Schmiedsted, der dänische Ministerpräsident, hat mal gesagt, das, was wir hier in Asylpolitik tun, tun wir deshalb, weil wir dem Wohl des Volkes verpflichtet sind. Nicht im Originalzitat, aber sinngemäß. Gibt es denn in Skandinavien, in Dänemark und Schweden die Beobachtung, mal sehen, wie die Deutschen das machen mit wir schaffen das?
Ich glaube, sehr, sehr unterschiedlich wird beobachtet. Natürlich gucken sie alle nach Deutschland. Dänemark guckt mit dem eben ja auch schon geschilderten Gefühl aus anderen Ländern eher skeptisch und sagt, naja, also da haben die sich verdammt viel vorgenommen, vermutlich zu viel. Wir machen mal vorbeugend auch unsere Grenzen zu, denn das soll nicht unser Problem werden. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. In Schweden ist es, glaube ich, anders. Ich habe selber jetzt Gespräche geführt mit Leuten, die sehr unzufrieden sind mit dem Regierungskurswechsel, mit dieser 180-Grad-Wende. Mir hat einer sogar fast entschuldigend gesagt, ihr müsst das jetzt nicht so verstehen in Deutschland, dass wir tatsächlich final unsere Ausländerpolitik geändert haben. Wir haben nur erkennen müssen, dass wir einfach die Ansprüche, die wir selber an die Aufnahmequalität dieser Menschen stellen, im Moment aufgrund der schieren Masse nicht erfüllen können. Seht das bitte als temporäre Einschränkung. Wir schaffen das auch, aber wir schaffen es langfristig, kurzfristig erstmal nicht.
Wir reden heute Abend auf NDR Info im Themenabend über die Frage Deutschland in Europa. Ist Deutschland an der Spitze, eine Führungsnation, oder ist Deutschland womöglich durch die Flüchtlingspolitik ins Abseits geraten? Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Empörung, 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer und wir reden nach den Nachrichten dann miteinander. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann und das Thema heute Abend lautet Deutschland in Europa. Ist Deutschland dort an der Spitze eine Führungsnation oder begibt sich Deutschland ins Abseits? Und jetzt haben Sie das Wort. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer.
Also im Augenblick denke ich, ist Deutschland eines der Länder, das Europa zusammenhalten will. Das ist, glaube ich, auch erklärte Politik der Bundesregierung.
Ich denke schon, dass Deutschland auch die Verpflichtung hat, Führung zu übernehmen, wenn alles auseinanderläuft. Großbritannien entfernt sich nach meiner Meinung eher, von Frankreich hört man nicht viel. Wer sollte es sonst machen, wenn nicht wir?
Durch ihren Alleingang, was die Flüchtlingssituation angeht, hat Merkel uns ja isoliert. Nicht vergessen ist ja auch die ganze Finanzkrise. Und Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, denen geht es wirtschaftlich sehr schlecht und da ist Merkel total stur gewesen. Also sagt man sich jetzt natürlich, ja gut, warum sollen wir jetzt Deutschland unterstützen?
Uns geht es ja innerhalb Europas wirtschaftlich mit am besten. Und die anderen haben eigentlich wesentlich größere wirtschaftliche Probleme und haben damit auch Probleme in ihren eigenen Ländern, das durchzusetzen, den Wähler zu verkaufen, einfach zu sagen, wir stellen unsere eigenen Interessen zurück im Wohle für Europa. Und deswegen, glaube ich, wird das schwer.
Wenn jeder das macht, was er jetzt in Anführungsstrichen für richtig hält, dann wird das nichts. Und nur mit Vorwürfen gegen die Merkel, das ist auch nicht in Ordnung. Was soll die machen? Alleine kann sie nichts bewegen.
Alleine kann sie nichts bewegen. Die Frage ist, was bewegt sie innerhalb Europas und welche Position hat Deutschland in Europa? Ist es eine Führungsnation oder gerät Deutschland ins Abseits in Europa? Wenn Sie heute Abend anrufen, dann diskutieren Sie mit unseren Korrespondenten Carsten Schmiester, er ist in Stockholm, Barbara Kostornik in Paris, Karin Bentsch in Amsterdam, sonst für Sie zu hören aus Brüssel. Und Volker Weichsel, er hat die osteuropäischen Länder im Blick. Ich will mit einer Mail beginnen von Hans Adolf Ahrens. Er fragt, warum hat es im Vorfeld keinen europäischen Gipfel gegeben, um eine relativ einvernehmliche Haltung Europas zur Flüchtlingsfrage zu finden? Jetzt wundern sich die Deutschen und unsere Regierungskoalition, dass sie isoliert werden. Karin Bentsch, gibt es diese Tendenz, dass sich Deutschland isoliert?
Ja, also ich sehe diese Gefahr auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass das schon erreicht ist, aber ich sehe und höre das auch in Brüssel, aber auch hier eben in Amsterdam beim Treffen der Innenminister, bei dem ich war, dass tatsächlich andere Länder einfach andere Richtungen einschlagen, also andere Ziele haben, dass es Länder gibt, die sagen, wir möchten eigentlich freiwillig gar keine oder nur sehr wenige Flüchtlinge aufnehmen. Andere Länder sagen, wir wollen eine Obergrenze einführen. Wieder andere Länder sagen, wir wollen nur bestimmte Flüchtlinge aufnehmen, die sollen nur Christen sein. Also es ist im Moment eine absolute Gemischtwarenladensituation und insofern versucht da jeder, so ist mein Eindruck, ja auf eigene Faust da voranzustreiten und zu gucken, wie kann ich meine Grenzen sichern, wie kann ich gucken, dass ich nicht zu viele Flüchtlinge aufnehmen muss. Also diese nationalen Egoismen, die sind im Moment sehr, sehr stark ausgeprägt und Deutschland, so wurde es ja auch gerade gesagt, versucht diese europäische Lösung noch, nur damit trifft es im Moment nicht wirklich so den Kern, würde ich sagen, dessen, was viele andere europäische Länder wollen.
Was wir noch gehört haben, war die These, Angela Merkel hält womöglich die EU zusammen. Erleben Sie das auch so, dass so Deutschland Merkel der Kitt ist?
Naja, es ist auf jeden Fall eine der Staats- und Regierungschefinnen und die Bundeskanzlerin, dass die wirklich immer noch sagt, wir brauchen eine europäische Lösung. Also sie ist tatsächlich eine, von denen man das am häufigsten hört und die das auch immer wieder sagt. Bei jedem EU-Gipfel ist das zu hören. Und wir haben ja schon viele EU-Gipfel gehabt, alleine zum Thema Flüchtlingskrise. Insofern, ja, sie hält die EU zusammen und erinnert auch immer wieder daran, wie wichtig diese europäische Familie ist, wie wichtig auch der Schengen-Raum ist, und zwar nicht nur als Wirtschaftsraum, wie ja in den vergangenen Zeiten ja jetzt immer wieder betont wird, wir müssen ihn zusammenhalten, weil sonst unser Binnenmarkt zusammenbricht, sondern tatsächlich auch als eine europäische Errungenschaft, denn dass wir frei reisen können, dass wir Frieden haben, das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, das nehmen wir so hin. Also insofern, ja, Deutschland ist da tatsächlich jemand, der zusammenhält, aber es ist im Moment einfach schwierig mit einer großen Zahl von Leuten, die in andere Richtungen laufen, die dann immer wieder zusammenzupfeifen.
Jürgen Stadtlander hat die Nummer 08000441777 gewählt. Guten Abend, Herr Stadtlander aus Hamburg.
Ja, schönen guten Abend und guten Abend in die Runde. Ja, ich bin gerade beim Auspacken von einer Geschäftsreise, komme gerade vom Ausland wieder. Und ich finde, wir haben in dieser Sendung jetzt eine relativ starke Meinung, wie wir uns selber sehen. Aber ich fliege nächste Woche auch noch mal weiter weg, sonst bin ich wieder in Polen. Ich komme jetzt aus Österreich. Deshalb muss ich Ihnen sagen, überall wo ich bin, muss ich mich für Frau Angela Merkel entschuldigen. Das ist eine neue Situation.
Was ist der Vorwurf?
Also ich werde nicht als Deutscher.
Herr Stadtlander, was ist der Vorwurf? Was ist der Vorwurf, wenn Sie sich entschuldigen müssen? Was ist der Vorwurf?
Ja, natürlich, warum wir denn die Grenzen aufgemacht hätten, warum wir denn jetzt ein Problem hätten, und jetzt Solidarität von den anderen erfordern. Ich denke schon, dass man sehen muss, wenn wir sagen, wir haben das alles richtig gemacht, wir haben moralisch sozusagen das alles auf uns jetzt genommen und wir erwarten von den anderen Solidarität, dann ist das relativ schwierig in der Verhandlung. Wenn ich demjenigen sage, pass mal auf, ich habe das richtig gemacht und du bist eigentlich in der falschen Position und jetzt musst du mir helfen, sonst bist du völlig falsch. In so eine Position ist man in der Verhandlung nicht gerne. Ja. Und ich glaube deshalb, wir sind automatisch, vorhin kam auch, wie die Franzosen mit Ausländern umgehen. Da wurde von der einen Kollegin gesagt, das sieht man da in Calais am Kanal. Gerade den Franzosen sollten wir nicht belehren nach ihrer Kolonialgeschichte und nach den vielen Leuten, die sie auch in ihrem eigenen Land aufgenommen haben. Und man kann ihnen sehr wohl auch Positives sagen. Natürlich haben die Fehler gemacht, aber immerhin hatten die gleiche Sprachen, die haben auch kulturell vieles von denen übernommen und trotzdem ist bei denen die Integration auch nicht so gut gelaufen. Und jetzt behaupten wir, ohne große diese Vergangenheit mit Kolonien, dass wir das alles besser können und dass wir jetzt genau wissen, wie es richtig geht. Ich glaube, wir erleben gerade wieder dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und das kommt eben gar nicht gut an.
Herr Stadtlander, wie entschuldigen Sie sich denn?
Wenn man zusammenarbeiten will, noch ein Satz, dann denke ich mal, muss man offen reden und nicht gleich eine Lösung vorgeben und sagen, unsere Lösung ist die richtige und du hast damit einzugehen. Das ist in der Verhandlung immer ganz schwierig.
Herr Stadtlander, wie entschuldigen Sie sich denn? Sie haben begonnen, als Sie angerufen haben, Sie müssten sich immer entschuldigen. Was sagen Sie denn dann?
Also erstmal kann ich halt ganz locker sagen, I haven't voted for her. Ja, also nicht alle in Deutschland haben ja für Frau Merkel gewählt. Und deshalb müssen wir ja auch nicht alle automatisch mit der Politik einverstanden sein. Und dann kann man natürlich auch argumentieren, dass die Situation natürlich etwas verfahren war. Aber ich stimme zu, man hätte vorher natürlich miteinander abstimmen müssen und sagen können, Leute, hat jemand einen besseren Vorschlag? Wir machen jetzt diesen Weg vielleicht. Und natürlich, Beispiel, hat Polen gejammert, als sie 500.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben? Nein, das haben die einfach als nachbarschaftliche Hilfe genommen. Da wollten die auch gar keine finanzielle Unterstützung von Brüssel. Das haben die einfach gemacht. Mhm. Auch viele Familien haben das da gemacht. Darüber wird aber gar nicht diskutiert. Jetzt wird nur diskutiert, wie viele die aus dem Nahen Osten aufnehmen. Aber dass sie gerade eine erhebliche Belastung von der Ukraine aufgenommen haben, freiwillig und auch mehr oder weniger gerne, das wird nicht anerkannt. Und in Polen zum Beispiel entschuldigt sich jetzt jeder für die schiefgelaufene Wahl. da finden Sie jetzt auch keinen mehr, der sagt, ich habe für Peace gewählt. Komischerweise treffe ich da niemanden mehr. Aber wie gesagt, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nicht wieder als Oberlehrer aufspielen und sagen, wie der richtige Weg ist. Das ist keine offene Diskussion.
Ich würde gerne Volker Weichsel, weil Sie gerade Polen angesprochen haben, Herr Stadtlander, fragen, gibt es dieses Bild, Deutschland rutscht womöglich oder ist bereits in der Rolle des Oberlehrers?
Lassen Sie mich kurz etwas zu den angesprochenen 500.000 Menschen aus der Ukraine sagen. Das stimmt natürlich einfach nicht. Denn es ist ein Unterschied, ob man Flüchtlinge aus Kriegsgebieten aufnimmt oder ob Studenten, Ausbildungswillige aus der Ukraine kommen. Und auch selbst diese Zahl ist viel zu hoch. Also die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die tatsächlich aus den Krisengebieten kommen, nichts haben, keine Ausbildung, die beläuft sich auf vielleicht 20.000 bis 30.000 in Polen. Alles andere sind instrumentell hochgespielte Zahlen. Und das Bild vom Oberlehrer, sagte ich vorhin schon, das wird so getan, als sei das so, aber es wird einfach überall in Europa, außer also in Polen, in Frankreich, so getan, als habe die deutsche Regierung entschieden, Flüchtlinge aufzunehmen und sie nach Deutschland und damit nach Europa gerufen. Und das ist einfach nicht richtig. Diese Flüchtlingsbewegungen, die gibt es seit mehreren Jahren und die Situation hat sich im Sommer zugespitzt. Und Frau Merkel hat sie nicht nach Deutschland geholt, sondern hat eine akute Krise gelöst. Und keiner der anderen Staaten hatte irgendeine Lösung.
Sie merken bei dieser Sendung, wir sind immer auf dem Drahtseil. Auf der einen Seite wollen wir darüber reden, Deutschlands Position in Europa. Und natürlich ist die Flüchtlingskrise das Thema, an dem man das festmachen kann. Aber dennoch ist unser Thema heute Abend nicht die Flüchtlingskrise, sondern die Frage Deutschland in Europa. Wo steht Deutschland in Europa? An der Spitze oder hat es sich ins Abseits manövriert? Karin Krane aus Meldorf. Guten Abend, Frau Krane.
Ja, ich wünsche auch einen guten Abend. So, also ich sage erstmal, Europa ist nicht allein Deutschland, sondern Europa sind 28 Länder.
Mhm.
Und nur als Bürgerin kann ich so sagen, was heißt nur, ich bin eine Bürgerin und erlaube mir zu sagen, dass Frau Merkel, klar, Deutschland ist ein wirtschaftliches Land, das sicherlich mit an erster Stelle steht. Aber wenn man ein Team ist, ja, dann heißt das, dass nicht einer nur alleine entscheiden kann. Und ich denke, Frau Merkel hat in dem Moment, als sie sagte, alle Flüchtlinge sind willkommen, nicht die anderen 27 gefragt, sondern alleine für sich entschieden, was sie wohl des Öfteren auch schon getan hat.
Bleiben wir mal bei dieser These, die Sie da aufstellen. Das hat sie alleine getan. Es gab schon Widersprüche in dieser Sendung. Sie habe womöglich mit Hollande oder mit anderen gesprochen. Frau Krane.
Danach, aber davor nicht.
Gut.
Als sie die Entscheidung getroffen hatte, also soweit ich das mitbekommen habe, da hat sie ganz allein entschieden.
Aber vielleicht braucht es, Frau Krane, vielleicht braucht es eine Kraft in Europa, vielleicht braucht es hier eine Kraft, und das ist die Frage an Sie. Sie haben vorhin gesagt, es sind auch noch andere Staaten und nicht nur Deutschland, aber braucht Europa eine Nation, die den Ton angibt?
Ich denke, das meine ich ja damit. Ich sehe Europa als ein Team. Ja? Stellen Sie sich eine Fußballmannschaft vor. Da gibt es natürlich auch ein Kapitän und. Auch in jeder Handballmannschaft. So, ich sehe das mal vom Menschlichen. Das heißt aber nicht, dass derjenige einfach alles bestimmen kann. Und das hat Frau Merkel leider gemacht.
Fragen wir mal nach
und
Paris.
Und hat sich überschätzt.
Fragen wir mal nach Paris. Barbara Kostolnik, das Wort Team ist hier gefallen. Wie sieht man das in Paris? Ist die EU ein Team oder haben wir einen zu starken Kapitän?
Also ich habe gerade über dieses Wir schaffen das nochmal nachgedacht und François Hollande, der Staatspräsident in Frankreich, hätte das niemals gesagt. Also jedenfalls nicht in dieser Deutlichkeit. Dafür ist er einfach viel zu moderierend, ja, viel zu vorsichtig. Hätte das niemals getan. Und die Frage ist, wenn Merkel nicht vorangegangen wäre und erst vielleicht einen Gipfel einberufen hätte und so weiter, es wäre ja politisch erstmal lange Zeit nichts passiert und dafür waren einfach die Verhältnisse waren einfach dafür viel zu dramatisch. Mhm. Also ich glaube, und weil Sie das Team angesprochen haben, die Franzosen sehen sich schon als Team. Auf jeden Fall sehen sie sich immer auf Augenhöhe mit Deutschland und auch auf Augenhöhe mit Angela Merkel in allen anderen Fragen. Aber in dieser Flüchtlingsfrage eben, da machen sie die Augen einfach ein bisschen zu.
Mhm. Karin Bentsch, Sie sind sonst in Brüssel, heute in Amsterdam. Nehmen wir mal das Wort Team. Ist das eine Überschätzung, wenn man die Europäische Union als ein Team bezeichnet? Da kommt ja sofort das Wort Teamgeist auch in den Kopf.
Nein, natürlich ist es ein Team, aber wir wissen das auch aus dem Fußball. Nicht jedes Team ist ein gutes Team. Und im Moment würde ich sagen, ist die Europäische Union, wenn wir bei dem Fußballbild mal bleiben, eine Mannschaft mit mehr als einem Ball. Und verschiedene Spieler spielen auf verschiedene Tore und laufen in verschiedene Richtungen. Und Frau Merkel, würde ich sagen, versteht sich da vielleicht so ein bisschen wie ein Schiedsrichter und versucht, die Pfeife zu schwingen und zu sagen, wir müssen in die Richtung gehen. Und die Kommission steht als Linienrichter auf der anderen Seite und versucht ebenso Gleiches zu tun. Aber es funktioniert eben nicht, weil die Positionen eben sehr weit auseinander liegen. Und das ist im Moment die große Gefahr, dass diese Europäische Union, dass dieser Teamgeist, den es ja braucht, damit die Dinge gut funktionieren, dass der im Moment etwas verloren geht, weil eben diese Krise ja wirklich so groß ist, weil dieser Andrang so groß ist, dass sich einfach viele überfordert fühlen und auch sich eine große Hilflosigkeit in Europa breit macht.
Gerd Clausen, guten Abend, Herr Clausen in Bremen.
Ja, guten Abend. Ja, das Thema ist Deutschland allein in Europa. Deutschland ist nicht nur allein, ganz allein in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Von dem Team, das eben angesprochen wurde, Fußballteam wie auch immer, eine gemeinsame europäische Politik, ich erkenne es nicht. 160.000 Migranten wollten sie verteilen auf die Länder, 300 oder irgendwie 400 sind es bislang geworden. Das kann selbst der Regierungssprecher nur als grandios gescheitert erklären. Mhm. Ja, Merkel hat uns aufs Abstellgleis manövriert. Ich denke mal an das Geisterfahrer-Syndrom. Nein, es kommt ihnen nicht hunderte Leute, nicht einen Geisterfahrer entgegen, sondern hunderte. Wir können auch nicht denken, wir machen alles richtig und alle anderen machen alles falsch. Also sie hat da einen richtigen Keil nach Europa rein. Und sie kann nicht alle hier Dublin-Abkommen aussetzen, alle hierher buxieren und dann hinterher bei den Nachbarländern anfragen, wollt ihr nicht auch welche nehmen? So kann man doch keine Politik machen. Wie der Vorredner schon sagte, vor einer Viertelstunde, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Dann sagen die, haben wir nie zugestimmt, machen wir nicht.
Herr Clausen, wie schaffen wir es, den Geisterfahrer von der Bahn zu kriegen?
Man hat ihr ja alle Gelegenheiten dazu gegeben. Die Einschlüsse kommen ja näher, aber sie ist ja völlig beratungsresistent. Was da von der CSU kommt, selbst die SPD steuert schon gegen und sagt, wir brauchen eine Obergrenze. Nur Merkel zieht ihr Ding ganz alleine als Geisterfahrer durch und sagt, nein, es gibt keine Obergrenze. Gut. Wenn es weitergeht, wie im letzten Jahr 2015, dann bekommen wir dieses Jahr 2 oder auch 3 Millionen. Und die Turnhallen, die Baumärkte, die Klöster, die Jugendherbergen, die Zelte und die Containerdörfer sind schon voll.
Herr Clausen, gehen wir mal von der Innenpolitik weg. Letzte Frage an Sie. Was ist denn Ihre Perspektive, wenn wir über Europa nachdenken? Was könnte Europa dazu bringen, als Team wirklich aufzutreten? Zu schwierige Frage?
Die Interessen sind natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Griechenland ist pleite, die können sich nun wirklich nichts nennen. Es ist schwierig, nur die Beschlüsse sollte man fassen, bevor es soweit ist. Mhm. Und von Seiten Deutschlands vielleicht, Meine Prognose ist nach wie vor, der Countdown läuft, Merkel wird demnächst weg sein und dann können wir uns dieser Frage nochmal ausgiebig widmen. Vorher wahrscheinlich nicht.
Volker Weichsel, Sie gucken nach Osteuropa. Wir haben eben von Herrn Clausen gehört, dass sich eigentlich alles um eine Person dreht, nämlich um die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ist das eigentlich gerecht oder ist es mir eine Systemfrage, die sich gerade in Europa zum Problem macht?
Es ist ausschließlich eine Systemfrage. Es sind Entwicklungen in der Welt, die auf Europa eindrängen und einstürmen, mit denen Europa nicht zurechtkommt als Gemeinschaft und als Team. Und die Entscheidungen von Frau Merkel haben zunächst ja auch überhaupt nicht Europa getroffen, sondern die Öffnung der Grenzen war eine Öffnung der Grenzen aus Europa, nämlich zum Beispiel Ungarn, Slowenien, Österreich, nach Deutschland. Und eine Rückumverteilung ist ja momentan lediglich eine Forderung. Es gibt keine Führungsrolle und niemand hat Deutschland ins Abseits manövriert, sondern die Entwicklungen im Nahen Osten haben Deutschland in die unglückliche Situation gebracht, dass mit einer koordinierten europäischen Politik gemeinsam die Staaten beschlossen hätten, Europa als einen Raum der Freiheit zu spalten. Was möglich gewesen wäre im August, wäre, dass die europäischen Staaten zusammen beschließen, da wäre der Autokrat Orbán dabei gewesen, da wären auch die Polen und die Tschechen dabei gewesen. Wir schließen alle europäischen Grenzen und stellen zusammen eine Schutzmacht, eine militarisierte Schutzmacht an den Binnengrenzen und an der Außengrenze, der griechisch-türkischen Außengrenze auf und jeder, der versucht, Zäune zu überwinden, wird mit Schusswaffengewalt dort abgehalten. Das wäre eine europäische Lösung als Möglichkeit gewesen, die die Staats- und Regierungschefs gemeinsam als Team beschließen. Wer will das?
Dann haben Sie jetzt im Prinzip gesagt, dass Angela Merkels Politik im Gegensatz zu den Hörern, die wir bisher hatten, politisch richtig entschieden hat, auch im Sinne Europas entschieden hat?
In einer Notlage entschieden.
Im Sinne Europas?
Im Sinne eines Europas der offenen Grenzen und der Freiheit, wie alle das eigentlich wollen. Denn die ostmitteleuropäischen Staaten wollen ja die offenen Grenzen haben. Und selbst für die Flüchtlinge, wenn sie nur durchziehen und nicht bei ihnen bleiben, wollen sie auch offene Grenzen. Und sie wollen offene Grenzen, selbstverständlich für die eigenen Staatsbürger und, wenn man das böse Wort, das man den deutschen Politik vorwirft, Arbeitsmigranten verwendet, selbstverständlich wollen sie für 2 Millionen Arbeitsmigranten aus Polen nach Großbritannien offene Grenzen. Also eigene Arbeitsmigranten abgeben, natürlich, aber nicht aufnehmen. Dann stelle sich vor, Deutschland würde für polnische Arbeitsmigranten, die wir brauchen, die Grenzen schließen. Was gäbe das zu Recht für ein Trara?
Wir sind bei dem Thema Deutschland in Europa, Carsten Schmiester. Die Dänen sind ja, was Europa angeht, ich sag's mal so, machen ja häufiger lange Finger, wenn es um Europa geht. Würden Sie sagen, dass dieses Klima, was gerade in Europa herrscht und Deutschlands Flüchtlingspolitik dazu führt, dass die Dänen noch längere Finger und noch europaskeptischer werden?
Ich glaube schon. Nicht nur die Dänen, die Finnen übrigens auch. Da gibt es ja auch eine ganz gehörige Euroskepsis. Dänemark steht jetzt gerade sehr im Fokus, weil es auch einfach näher dran ist. Ich glaube schon, dass man jetzt gerade sieht, welche Gefahr auf Deutschland wartet. Man guckt ja auch nur nach Norden, nach Schweden und hat das beste Beispiel, was denn eigentlich passieren kann, wenn so eine Regierung tatsächlich an den Punkt kommt, wo sie beschließen muss, wir können das nicht mehr weiter, wir schaffen es eben nicht mehr. Das, was wir da gerade und was die Hörer mit uns diskutieren, was auf Deutschland ja möglicherweise zukommt, ist in Schweden gerade passiert. Und man kann, wenn man sich das so anschaut, eigentlich nur hoffen, dass das Deutschland eben nicht passiert. Ich denke, die Dänen wählen den Weg better safe than sorry. Mach lieber alle Grenzen zu, mach dich so unattraktiv wie möglich für Asylsuchende, nimm in Kauf, dass dein internationales Image darunter leidet, aber vermeide diese Situation, wo du irgendwann gezwungen wirst zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht nur eine sanfte Bremse machen, sondern wir müssen radikal in den Rückwärtsgang gehen, denn das tut extrem weh und das macht auch so ein Land intern instabil. Das merkt man hier, dieses Schweden ist seit dem Regierungskurswechsel deutlich gespaltener und selbst die Sozialdemokratie, die ja hier federführend ist in der rot-grünen Regierung, hat sich ein Riesenproblem an den Hals geholt, weil natürlich die eigene Basis jetzt sagt, große Teile der eigenen Basis, das, was da in Stockholm entschieden worden ist, tragen wir so nicht mit.
Sie hören NDR Info mit dem Themenabend und wir reden heute Abend über die Frage Deutschland in Europa. Ist Deutschland dort an der Spitze eine Führungsnation oder ist Deutschland im Abseits, hat sich Deutschlands ins Abseits gesetzt. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Bert Weingarten aus Hamburg. Guten Abend, Herr Weingarten. Hallo, Herr Weingarten, sind Sie noch da? Gut, dann, wenn Sie uns hören, versuchen Sie es nochmal. Wahrscheinlich hat das Telefon uns einen Streich gespielt. Dann versuchen wir es mal mit Herrn Krumpen. Guten Abend, Herr Krumpen.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich vertrete hier heute Abend offensichtlich eine Minderheitsmeinung, zumindest was die Anrufe bisher angeht. Ich sehe das so, dass Frau Merkel gar keine andere Chance hatte, als so zu entscheiden, wie sie es getan hat. Und ich halte das auch für eine humanitäre Notwendigkeit, so zu entscheiden.
Und wie denken Sie über Europa? Wie denken Sie dann über Europa, über Deutschland in Europa?
Die Frage Deutschland in Europa würde ich heute so beantworten, wie wir sie eigentlich seit Jahren erleben. Wir erleben, dass eigentlich alle Staatschefs der Auffassung sind, sie sitzen alle in einem Bus, aber um die alten Witze mal aus der Kiste zu kramen, sie sitzen in einem ostfriesischen Bus und alle wollen in der ersten Reihe sitzen. Der Streit dreht sich um die Frage, wer sitzt eigentlich am Lenkrad? Mhm. Das, was einer Ihrer Kollegen von der Zeitung schon sagte, das müssen wir uns doch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Frau Merkel entschieden hätte, wir machen die Grenze dicht, abgesehen von der praktischen Frage, wie hätte das dann wirklich funktionieren sollen, wollen wir wirklich abends im Fernsehen die Bilder sehen, wie schwangere Frauen und Kinder erschossen werden? Ist es das, was wir uns unter einem humanitären Europa vorstellen? Frau Merkel hat den anderen Staats- und Regierungschefs möglicherweise ungefragt eine Bürde abgenommen, zu der sie selber nicht in der Lage waren, sie zu tragen.
Mit welcher Folge?
Der Vorwurf, den ich Frau Merkel mache und auch der Europäischen Union, es wird immer so getan, als wäre diese Flüchtlingssituation, die wir jetzt haben, eine über Nacht eintretende Flutkatastrophe. Deswegen spricht man immer von Flüchtlingsflut. Ja, und das halte ich für vollkommen falsch. Die Europäische Union hat versagt beim Erkennen dessen, was in der Welt los ist. Und sie hat versagt bei der Frage, was passiert mit den Menschen, die in den Gebieten, wo wir als Europa blind den Amerikanern hinterhergelaufen sind und blind akzeptiert haben, dass die Amerikaner in Syrien, im Iran, im Irak, in Libyen, in all diesen Ländern möglicherweise Unrechtsregime beseitigt haben, mit der Folge, dass am Ende Bürgerkriege da standen.
Herr Krumpen, Sie sind mir nicht böse. Sie schlagen jetzt einen ganz großen Bogen. Sie haben aber einen entscheidenden Satz gesagt. Ich bin noch bei Ihrem Bild, was Sie als Witz deklariert haben, nämlich die Staatschefs sitzen alle in einem Bus und jeder will ans Lenkrad. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Krumpen?
Da haben Sie mich richtig verstanden. Das heißt, im Moment dreht sich der Streit um die Frage, wer sitzt eigentlich am Lenkrad?
Ja.
Und ich sehe das so, dass Frau Merkel dieses Lenkrad gar nicht haben will, so unbedingt. Und ich glaube auch nicht, dass es gut wäre, wenn Deutschland dieses Lenkrad hat.
Mhm.
Aber wir wollen doch bitte, ich bin kein Anhänger von der CDU und auch nicht von Frau Merkel, aber wir wollen doch bitte Frau Merkel nicht vorwerfen, dass sie das getan hat, was jeder von uns, wenn er auf der Flucht wäre, erwarten würde, nämlich menschlich und humanitär so zu reagieren, wie es in einem Land in Europa wohl möglich ist, mit der Wirtschaftskraft, die wir haben.
Gut, jetzt sind wir bei der deutsch-französischen Achse, Herr Krumpen, und ich bin bei dem Bild mit dem Bus und dem Lenkrad. Frau Kostolnik in Paris, gab es irgendwie mal Bestrebungen von Hollande zu sagen, ich möchte auch mal lenken?
Zumindest in die Öffentlichkeit hat er das getragen, weil ich sagte ja schon, Frankreich sieht sich immer auf Augenhöhe mit Deutschland. Aber es ist schon so, ich glaube, insgeheim ist François Hollande, sind die Franzosen sehr froh, dass eben Angela Merkel dieses vermaledeite Lenkrad übernommen hat in der Flüchtlingskrise, weil jetzt lenkt wenigstens einer irgendwo hin. Ja, ob das dann die richtige Richtung ist, das ist die andere Frage. Aber François Hollande sagt sich, wenn Merkel lenkt, dann kann man auch Merkel dafür verantwortlich machen. Und ich wasche meine Hände so ein bisschen in Unschuld. Außerdem haben die Franzosen ja auch gesagt, Deutschland, ne, die Wirtschaftsmacht in Europa, die können das schon, wenn es die nicht können, wer kann es denn dann? Also die Franzosen selber können es bestimmt nicht in der Wirtschaftskrise, in der sie sich momentan befinden, mit ihrer 10-prozentigen Arbeitslosigkeit, Tendenz steigend. Also deswegen wollen die Flüchtlinge ja auch nicht nach Frankreich, weil sie da keine Jobs bekommen. Also wenn es jemand schaffen kann, dann ist es ja wohl Deutschland. Und wenn es jemand schaffen kann, dann ist es ja wohl diese Kanzlerin.
Karin Bensch, gibt es ähnliche Gefühle in Brüssel bei den anderen 27, dass einige froh sind, dass da jemand das Lenkrad in die Hand nimmt und man ist nicht verantwortlich, wenn man am Baum landet? Karin Bensch, Da hat uns die Leitung einen Streich gespielt, dabei fand ich die Frage so wichtig. Aber wir warten mal ab, vielleicht erreichen wir sie ja wieder. Vorher Bert Weingarten aus Hamburg. Guten Abend, Herr Weingarten.
Guten Abend in die Runde. Die Leitung ist jetzt wieder stabil.
Das ist schön. Wenigstens dahin ist sie stabil. Das ist gut. Haben Sie Ihren Gedanken noch oder ist der flöten gegangen?
Der ist noch da, nach wie vor. Ich hatte leider damals schon avisiert, dass Deutschland sich vermutlich isoliert in dieser Frage. Und leider hatte ich recht in der Position. Nichtsdestotrotz hatte Deutschland und hat immer noch eine Führungsrolle in Europa, auch eine anerkannte Führungsrolle meiner Einschätzung nach. Das haben wir bewiesen im Bereich der Kreditkrise und der
Griechenland-Verschuldungskrise.
Mhm. In der Zeit hat Merkel eigentlich sehr schnell geliefert, damals Rettungsschirm 1, 2, Target-Ausgleichsverhalten etc. Das ging sehr schnell und da hatte sie es eigentlich fundamentiert. Allerdings hat sie sich eigentlich ohne Verschulden dann recht schnell in einen politischen Albtraum gebracht und dann mit Verschulden sozusagen das immer weiter ausgebaut und sich immer weiter manifestiert und festgerannt. Das war dann wieder alternativlos leider. Dazu muss ich sagen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, es ist etwas alternativlos, wir sind schon so festgefahren, jetzt ist es wirklich alternativlos, dann ist es meistens ein schlechtes Konzept, was jetzt noch schlechter wird. Und das ist ja eigentlich dann irgendwann zu einer Pauschalaussage von Frau Merkel geworden, dass das jetzt wieder alternativlos ist. Mhm. Und ich denke, sie hat dort eben ein politisches Desaster erlebt und erlebt es zurzeit, das dazu führte, dass in Europa Frau Merkel eigentlich diese Führungsrolle, die sie einnehmen müsste als deutsche Bundeskanzlerin, nicht wieder zugesprochen werden kann.
Wieso müsste sie wieder die Führungsrolle einnehmen?
Nun, wir sind die größte Ökonomie in Europa. Das heißt, wir haben wichtige Entscheidungen in Zukunft zu treffen. Wir haben die größten Barreserven und Rettungsfonds, die auch den Euro stützen momentan. Das heißt, ohne Deutschland hat Europa keine Zukunft. Mhm. Und wir haben momentan eine Bundeskanzlerin, die sich strategisch so verrannt hat, dass eigentlich kein Regierungschef ihr mehr vertraut, dass sie momentan die richtigen Entscheidungen trifft. Merkel ist momentan politisch meiner Einschätzung nach verbrannt und es wird vermutlich nichts, also es wird vermutlich nur die Lösung geben, dass Merkel eben zeitnah die Kanzlerschaft beendet und jemand interimsweise eintreten wird.
So, jetzt machen wir mit der Kaffeesatzleserei, was Merkels Zukunft angeht, mal kurz Schluss. Sie haben etwas gesagt von der Erwartung der anderen, nämlich dass Angela Merkel aufgrund der Wirtschaftskraft dieses Landes eigentlich auch leiten und führen muss, Herr Weingarten. Volker Weichsel, wenn Sie nach Osteuropa gucken, gibt es auch die Erwartung, dass Angela Merkel / Deutschland die Führung übernehmen muss aufgrund der Wirtschaftskraft?
Ja, das ist wie überall in ganz Europa. Es gibt politische Kräfte, die sagen, wegen der starken Volkswirtschaft und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre soll Berlin lenken, aber natürlich immer nur in genau die Richtung, in die die entsprechende Hauptstadt in Polen, Warschau und so weiter will. Und es gibt die Kräfte, die da skeptischer sind, weil sie nicht daran glauben, dass sie den Kurs, der dann gelenkt wird, beeinflussen können. Und in Warschau waren die letzten 8 Jahre jene Kräfte an der Regierung, die genau das sagten, vor allem zum Beispiel in der Frage des Umgangs mit Russland in dem Ukraine-Krieg. Berlin soll die Führung übernehmen und mit uns gemeinsam Sanktionen verhängen, eine restriktive Russland-Politik führen. Tschechien gehört zu den kleineren Ländern und dort ist die Skepsis, selber mitbestimmen zu können, wenn Berlin lenkt, so ausgeprägt, dass diejenigen politischen Kräfte, die denken, Berlin soll überhaupt nicht lenken, eigentlich möchten wir ein eher schwaches Europa, denn sonst wird es ein europäisches, sind stärker in Prag, als sie in Warschau sind.
Karin Bentsch ist wieder da, die Leitung steht wieder. Frau Bentsch, wir hatten vorhin von einem Hörer das Bild eines Bus, eines Lenkrades und die Regierungschefs wollen auch mal lenken. Das wurde widersprochen von Frau Kostornik. Hollande gibt zwar vor, lenken zu wollen, aber er tut es letztendlich nicht. Und meine Frage an Sie, wenn man in Brüssel guckt, ist man da eigentlich ganz froh, dass man jemanden am Lenkrad des Busses hat und nicht selber lenken muss, weil man da nicht gegen den Baum fahren kann?
Ja, diese Länder gibt es in der Tat, meiner Einschätzung nach. Das sind vor allem die Länder, die, sagen wir mal, in der Flüchtlingskrise vielleicht nicht in erster Linie betroffen sind, weil sie geografisch günstig liegen. Vielleicht, wenn man nach Spanien schaut oder nach Portugal oder auch die Länder, die baltischen Staaten, da ist man ja eher so ein bisschen auf der Zuschauertribüne und ist da vielleicht auch gar nicht so böse drum, dass es so ist, weil man sich auch sehr zurückhält mit der Aufnahme von Flüchtlingen zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Länder, die so ein bisschen hervorgekommen sind, eben in dieser Flüchtlingskrise. Und da würde ich zum Beispiel Österreich, das deutsche Nachbarland, zuzählen, die ja tatsächlich in den vergangenen Monaten sehr stark eingegriffen haben auch und sehr stark auch Meinung gebildet haben und sich positioniert haben. Und normalerweise ist Österreich jetzt nicht so ein Top-Player, sagen wir mal, auf dem europäischen Parkett in Brüssel. Aber von denen zum Beispiel hat man sehr viel gehört. Also das sind auch so welche, die wollen vielleicht auch ein bisschen ans Lenkrad ran, zumindest an ihr eigenes.
Markus Sager aus Schleswig. Guten Abend, Herr Sager.
Guten Abend. Ja, ich hatte auch mehrere Punkte. Jetzt habe ich nicht alle notiert mehr.
Dann nehmen Sie den wichtigsten, der oben aufliegt.
So, also ich sehe Deutschland auch erstmal als den großen Hegemon in der Europäischen Union. Zweitens wollte ich sagen, die Flüchtlingsentscheidung von Frau Merkel halte ich für absolut richtig, diese 1 Million Flüchtlinge bisher aufzunehmen. Und ich sehe das auch nicht als eine einsame Entscheidung, sondern letztlich als eine Konsequenz aus den Entscheidungen der anderen Regierungen, eben die Flüchtlinge nicht adäquat unterbringen zu können. Insofern finde ich diesen Vergleich etwas weit hergeholt, dass Frau Merkel etwas einsam entschieden hat. Das war humanitär genau richtig. Dann drittens würde ich sagen, was uns gerade jetzt auf die Füße fällt, ist eben einerseits, dass wir lange Zeit weggeschaut haben, was die Flüchtlinge anbelangt bei unseren europäischen Nachbarn, sprich Spanien, Italien, Griechenland. Und dann fällt uns sicher auf die Füße unsere rigorose Sparpolitik, die wir durchsetzen oder versuchen durchzusetzen bei den südlichen Staaten, also wieder Spanien, Italien, Portugal und gerade auch Spanien hat ja auch ein Flüchtlingsproblem und hat bereits diese Grenze auch und schottet sich ab gegen jegliche Flüchtlinge mit diesen hohen Zaunbauten etc. Also die politischen Magazine sind ja voll davon.
Herr Sager, bringen wir es mal wieder auf den Titel unserer Sendung, der lautet Deutschland in Europa. Ist Deutschland an der Spitze eine Führungsnation oder hat sich Deutschland ins Abseits?
Ich glaube, Deutschland hat sich ein bisschen isoliert und hat jetzt die Probleme durch diese Punkte, weil sich eben diese Länder, erstens, wir haben auf der einen Seite das große wirtschaftliche Gefälle und zweitens scheint es doch mit der Wertegemeinschaft in Europa nicht ganz so weit her zu sein. Und dann scheinen die Regierungen also eine unheimliche Angst davor zu haben, sich also von den rechten Seiten und von den Populisten einfach treiben zu lassen.
Sie haben gesagt, Deutschland hat sich isoliert. Wenn wir es mal präzise wissen wollen, hat sich Deutschland aktiv isoliert oder wird Deutschland isoliert? Was meinen Sie?
Ich glaube, Deutschland hat sich isoliert und wird sich isolieren. Also das hat zwei Aspekte für mich. Das eine ist eben die aktive Wirtschaftspolitik, die durchgesetzt wird, die, ich glaube, nicht einem Land wie Griechenland sehr nützt und hilft. Die Verschuldung etc. steigt doch. Das wird also unser Ansehen nicht gerade fördern. Und gerade die Griechenland-Krise, wenn wir an das Letzte denken, das Durchsetzen dessen, was die Europäische Union in Anführungsstrichen durchgesetzt hat, dann denken wir dort an die Pressestimmen international, dann hat es dem deutschen Ansehen wahnsinnig geschadet in der Welt. Während das jetzt, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben, Deutschland sehr in der Welt ein gutes Ansehen verschafft hat. Ich glaube aber, das sind eben zwei Seiten. Mhm. Und die eine Seite ist eben, dass viele andere Länder innerhalb der Europäischen Union das einerseits nachtragen und andererseits eben erwarten, das sollten wir regeln, das sollten wir machen.
Mhm. Fahren wir mal nach Paris. Herr Sager, Sie haben im Prinzip sehr schön aufgedröselt, dass es während der Griechenland-Krise Deutschland als Führungsnation gab. Ich benutze ruhig mal das Wort, da waren Kräfte am Werk, die haben gesagt, so soll es geschehen. Und bei der Flüchtlingskrise tritt eine gewisse Hilflosigkeit auf. Frau Kostornik, in Paris sieht man in Frankreich, Deutschland, / Angela Merkel auch so, auf der einen Seite die starke Hand und auf der anderen Seite die Hilflosigkeit mit dem vielleicht überschätzten Satz, wir schaffen das?
Das hat man ja tatsächlich zu Zeiten der Wirtschaftskrise, die ja immer noch vorhanden ist, aber der Euro, der akuten Wirtschafts- und Euro- und Finanzkrise, gab es ja schon diese Eifersüchteleien zwischen Deutschland und Frankreich. Na, wer hat jetzt nun den richtigen Weg? Es ist die Sparpolitik, also die Austerität, wie es in Frankreich so schön heißt, von Angela Merkel, oder ist es eben die eher laissez-faire-Politik, die Frankreich dann auch mit den südlichen Ländern zusammen durchsetzen wollte? Und da ging es ja auch ständig hin und her, und da wollten sich die Franzosen auf keinen Fall von Deutschland vorführen lassen, hat man ja schwer dagegen gehalten. Und jetzt bei dieser Flüchtlingskrise lässt man sie halt einfach mal machen und lässt sie laufen. Also wie gesagt, da hat man, und ich glaube auch, dass so ein bisschen vorherrscht, ja, soll sie doch mal zeigen, was sie kann, ja, wenn sie doch immer so recht hatte. Bei der Euro- und Finanzkrise hat man ja sowieso immer gesagt, Angela Merkel ist von Wolfgang Schäuble fremdgesteuert. Das habe ich oft gehört, dass es dann hieß, der Finanzminister sei ja der eigentliche Kanzler. Das hört man jetzt überhaupt nicht mehr. Aber wie gesagt, jetzt hier gefällt man sich, glaube ich, in der Rolle des distanzierten Beobachters und guckt mal, wo die Kanzlerin in Deutschland und auch Europa hinführt.
Volker Weichsel, wie ist das in Osteuropa? Gibt es da auch den Satz, wir gucken mal, was die Kanzlerin kann?
Nein, nicht in diesem Maße. Ich würde zu dieser Finanzkrise nochmal sagen, dass die osteuropäischen Staaten dort in eitel Sonnenschein mit der deutschen Politik waren, woran man sieht, dass es von Themenfeld zu Themenfeld immer sehr unterschiedlich ist und in einer bestimmten weltpolitischen Situation, dass auch die Stärke der EU ausgemacht hat, dass man Paketlösungen gefunden hat und auch diese Unterschiede ausgeglichen wurden. Und in der Finanzkrise gab es einen Nord-Süd-Konflikt und sowohl den nordeuropäischen Staaten und auch die osteuropäischen Nicht-Euro-Staaten fanden wunderbar, was Berlin gemacht hat.
Hubert Haller aus Göttingen. Guten Abend, Herr Haller.
Guten Abend.
Sie haben
Deutschland
das Wort.
Ist keine Führungsmacht. Deutschland ist Zahlmeister. Zum Führen fehlt uns die innere Klarheit und der Mut. Und wir würden auch sofort in eigenen Reihen niedergeschrien nach dem Motto, Deutschland muss bescheiden sein und sich nicht nach vorne drängen. Das Unglückliche an dieser Situation empfinde ich, dass Frau Merkel ethisch wertvoll gehandelt hat in einer Krisensituation, ohne zu bedenken, was sie da anfacht. Sie hat ja nicht nur die Leute, Flüchtlinge, ich tue mich schwer mit dem Wort, weil manche sind Flüchtlinge, aber manche eben auch nicht. Sie hat die Leute ja förmlich eingeladen, sogar aufgefordert, Völker der Welt, kommt nach Deutschland. Und noch ist etwas Entscheidendes passiert bei uns Deutschen. Hier in Göttingen waren die Zeitungen voll, zwei ganze Seiten mit Leuten, die sagen, Flüchtlinge sind willkommen. Nicht nur Politiker aller Couleurs, auch Kirchenleute, auch Unternehmer, Bürger, Willkommensparty wurden gefeiert. Das wird doch sofort, jeder Flüchtling hat ein Smartphone, nach draußen transportiert.
Wir reden nicht über Flüchtlinge heute Abend, wir reden über die Frage Deutschlands in Europa. Seien Sie mir nicht böse, Halle, aber einen entscheidenden Satz, den würde ich gerne mit Ihnen nochmal vertiefen. Sie haben gesagt, Deutschland fehlt der Mut. Wozu?
Ja.
Wozu?
Zum Führen.
Was heißt Führen in Ihren Augen? Was wäre Führung?
Zum Führen muss ich mich meinem Partnern ja irgendwo vorher abstimmen. Ich kann nicht etwas aufreißen, ein Tor öffnen und nachher, wenn das Wasser reinflutet, die Flüchtlinge alle anderen um Hilfe bitten. Mhm. Da muss ich vorher sagen, Kameraden, seid ihr dabei?
Zweiter Satz von Ihnen, Deutschland ist Zahlmeister. Wie meinen Sie das?
Na, siehe Griechenland. Wie viele Milliarden oder 100 Milliarden haften wir Bürger für Griechenland?
Mhm.
150, 200 Milliarden, Sie wissen es besser als ich, denke ich.
Karin Bensch, das hört man öfter, Deutschland ist Zahlmeister. Stimmt das so ganz oder verliert man da aus den Augen, was Deutschland auch profitiert von der Europäischen Union?
Meinen Sie das?
Nee, Frau Bensch. Ja.
Natürlich ist Deutschland natürlich einer der großen Nettozahler neben Frankreich auch in der EU. Aber das kommt ja auch deshalb zustande, weil Deutschland einfach ein großes, bevölkerungsstarkes Land ist mit einer unglaublich starken Wirtschaft, einer starken Exportwirtschaft, die auch profitiert natürlich davon, dass sie so viel in die EU oder auch nach außerhalb exportiert und verkauft. Also insofern muss man da, denke ich, beide Seiten sehen.
Lassen Sie uns doch die letzten 10 Minuten dieser Sendung mal anschneiden, Carsten Schmiester, mit Blick auf den Norden. Was muss denn passieren, damit Europa, oder was ist die Erwartungshaltung im Norden, damit Europa wieder, wir haben vorhin das schöne Wort gehabt, wieder ein Team ist und die Solidarität tatsächlich auch gelebt wird in der EU? Gibt es da eine Idee in Nordeuropa?
Ich denke, es gibt zwei Ideen. Die schwedische Idee würde sicherlich heißen, wir müssen irgendwie diese Krise überstehen und dann sehen, dass wir aus dem, was übrig bleibt, vielleicht ist es ja auch Gutes, was dabei rauskommt. Man muss ja nicht ganz den Optimismus sausen lassen, uns wieder neu aufstellen. Es gibt aber ganz klar in Dänemark, wie auch, ich gucke mal auf Finnland, diese euroskeptischen Kräfte, die sich im Moment sehr bestätigt fühlen, die sagen, die Zukunft Europas liegt eigentlich eher im weniger Europa als im mehr Europa. Wir erleben gerade, wie wir unsere Grenzen nicht nur erreicht haben, sondern sie überschritten haben, was die Fähigkeit der gemeinsamen Aktion angeht. Und deshalb, das erinnert einen so ein bisschen an England, lieber reduce to the max sozusagen, gebt zurück an die einzelnen Staaten an Kompetenzen, was geht, und konzentriert euch auf einige wenige Bereiche. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptströmungen. Also zum einen Daumen drücken, dass es irgendwie gut geht und dass man gestärkt daraus hervorgeht, Klammer auf Schweden, Klammer zu, oder aber zu sagen, nee, wir haben es übertrieben, wir müssen uns ein bisschen gesund schrumpfen, auch politisch in der Zusammenarbeit.
Ich will noch schnell den Hörerinnen und Hörern eine Chance geben. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer und unsere Frage lautet heute Abend: Deutschland in Europa, ist Deutschland dort an der Spitze oder ist Deutschland im Abseits? Wir diskutieren gerade die Frage, wie soll das denn nun weitergehen in Europa? Barbara Kosteunig, präziser gefragt, was ist die Erwartung an Angela Merkel, damit Europa nicht auseinanderbricht? Wir haben des Öfteren in der Sendung gehört, ja, Merkel hält die EU auch irgendwie zusammen. Was muss geschehen, damit dieser Zusammenhalt tatsächlich wiederhergestellt wird?
Also was in Frankreich diskutiert wird und auch häufiger in die Presse kommt, ist, dass eine politische Lösung für Syrien, also eine politische Lösung einfach für dieses Grundproblem gefunden wird. Und da muss man sagen, läuft dieses Tandem Deutschland-Frankreich auch einigermaßen gut. Also der französische Außenminister Laurent Fabius und Frank-Walter Steinmeier sind quasi unentwegt im Kontakt und arbeiten daran, dass es eine politische Lösung gibt. Also da ist zwischen Deutschland und Frankreich ist tatsächlich ein heftiger Austausch, weil man eben genau weiß, die Flüchtlinge sind jetzt nun mal da und es werden immer mehr kommen, es sollen aber nicht mehr kommen. Also muss man tatsächlich vor Ort gucken, wie man dieses Problem vor Ort in den Griff bekommt. Natürlich ist das ein Problem, das noch lange anhalten wird und es gibt keine schnelle Lösung. Aber zumindest arbeiten da Deutschland und Frankreich sehr intensiv daran, nicht ganz oben vielleicht, sozusagen subkutan, aber das ist ein Thema, wo man einfach zusammen arbeitet.
Das ist die Syrien-Frage. Wie wird denn, vorhin hat jemand gesagt, dieses Mantra in Frankreich gehört, ja, wir müssen das auf europäischer Ebene lösen. Gibt es da auch in Frankreich Stimmen, die sagen, ja, das müssen wir europaweit schaffen, oder sagt man eher, nee, lass mal die anderen?
Das sieht man in Frankreich auch so, wo man genau hinguckt, ist die Frage, ob jetzt Großbritannien ausschert, ja, ob es diesen Brexit geben wird, weil das Problem ist ja, die Flüchtlinge, die in Frankreich sind, wollen hauptsächlich nach England weiter, dürfen aber nicht nach England weiter, stauen sich also in Calais. Dort haben wir riesengroße Grenzzäune, hohe Grenzzäune. Und wenn es jetzt diesen Brexit gibt, dann wird das neu verhandelt und dann hoffen sie, sind diese Grenzzäune zumindest auf dem französischen Sektor, also auf dem französischen Gebiet weg, weil man kann natürlich Frankreich mit Grenzzäunen umgeben, das kann man machen, aber das will natürlich in Frankreich auch keiner. Wir haben sowieso schon durch den Ausnahmezustand haben wir Grenzkontrollen in Frankreich, ja, also es gibt gar keinen freien Reiseverkehr mehr. Man hat, glaube ich, 12 Millionen Leute seit den Anschlägen vom November kontrolliert. Also Schengen ist jetzt in Frankreich sowieso schon ausgesetzt.
Was ist denn die Erwartung, um noch mal kurz in Paris zu bleiben, an Deutschland in dieser Phase? Gibt es da eine Erwartung?
Also ich glaube, man erwartet schon, dass Deutschland sich den Rat aus Frankreich holt. Das ist sehr wichtig, weil man sich eben nicht zurückgesetzt fühlt und weil man eben immer der Meinung ist, man ist gleichwertig mit Deutschland. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen hochgejatzt wird, diese Führungsrolle. François Hollande und Angela Merkel haben ein ziemlich gutes Verhältnis. Das war am Anfang nicht so gut, aber mittlerweile ist es ein gutes Verhältnis und die sind auch in Kontakt. Wie gesagt, die Flüchtlingsfrage, da hält er sich einfach zurück, weil er sieht, damit kann er keinen Blumentopf gewinnen. Aber ich glaube, für die Franzosen ist wichtig, dass die Deutschen sich mit ihnen abstimmen, dass die Deutschen mit ihnen sprechen.
Karin Bensch, gucken wir mal nach Brüssel in die sogenannten Institutionen. Was muss Deutschland dort tun, damit der Satz tatsächlich gilt, Angela Merkel und Deutschland hält die EU zusammen?
Ich möchte vielleicht erstmal zwei Dinge loswerden, die mir ganz wichtig sind. Mhm. Ich habe nämlich zwei große Fragen, die ich mir allerdings selber noch nicht so ganz beantworten kann. Ich werfe die mal in die Runde. Also für mich ist erstmal wichtig zu wissen, schafft Merkel das? Also schafft sie es, die Kritiker in den eigenen Reihen, vor allem in der Union einzufangen, um auch ihre Machtbasis in Deutschland zu sichern, abgesehen von der großen Koalition? Und die zweite Frage ist, schafft Europa das? Also und da sehe ich einige Punkte, die ganz wichtig wären in den kommenden Wochen und Monaten, bevor also der nächste Peak sozusagen erwartet wird des Flüchtlingsansturms, wenn im Frühjahr das Wetter wieder besser wird, die Temperaturen hochgehen und deutlich mehr Menschen erwartet werden, auch über diese Balkanroute. Also dazu müsste meiner Meinung nach Griechenland deutlich mehr unterstützt werden. Wir sehen ja, das klappt da nicht. Die können ihre Außengrenze, die übrigens eine schwierige Grenze ist, weil es eine Seegrenze ist, können die nicht alleine sichern. Da muss Unterstützung rein, auch von europäischer Seite, von Frontex, da muss es Geld geben, damit das da unten funktioniert. Und auch mit der Türkei, so schwierig das ist, mit der türkischen Regierung, nicht nur wegen der Kurdenfrage, das muss funktionieren, dass dort diese wichtige Route abgekappt wird, damit man weiß, illegale Einwanderung wird unterbunden und legale Einwanderung wird möglich gemacht. Das heißt, im Endeffekt wird es darum gehen, in den kommenden Wochen den Zustrom zu verringern, denn das würde einfach den Druck rausnehmen und dann hätten vielleicht viele Länder auch wieder das Gefühl, wir haben diese Krise unter Kontrolle, sie ist beherrschbar.
Karin Bensch, nochmal zu Ihrer ersten Frage. Sie haben gefragt, schafft Merkel das innenpolitisch? Was würde das für Europa denn bedeuten, wenn Angela Merkel innenpolitisch scheitert?
Das wäre natürlich ein absolutes Alarmsignal für Europa, würde ich sagen, denn bislang hat sie auch bei aller Kritik, die sie sich anhören muss von anderen europäischen Ländern, hat sie doch noch eine starke Stimme in Europa und sie gilt ja auch noch wirklich als eine Vertreterin eines starken Landes, was bislang diese europäische Idee immer weiterträgt, während andere das ja im Moment nicht tun. Also das wäre tatsächlich fatal.
Volker Weichsel, mal Blick nach Osteuropa. Was muss aus osteuropäischer Sicht geschehen, damit die EU nicht auseinanderbröckelt, sondern womöglich sich wieder zusammenfügt?
Aus Sicht der jetzigen Warschauer Regierung muss vor allem passieren, dass kein Wort mehr dazu gesagt wird über die Aufhebung der Gewaltenteilung in Polen und über die Gleichtaktung der Medien. Aus Sicht der Warschauer Opposition jetzt muss genau das Gegenteil passieren. Europäische Werte und europäische Rechtsstaatlichkeit muss aus Brüssel und Berlin in Polen durchgesetzt werden. Gleicher Gegensatz und Polarisierung in Ungarn und in der Russlandpolitik muss aus Sicht sowohl der Opposition als auch der Regierung in Warschau die Sanktionen aufrechterhalten werden gegenüber Russland. Und aus der Sicht von Budapest müssen die Sanktionen, damit Europa zusammenhält, sofort aufgegeben werden.
Das sind alles Erwartungen. Und was ist man selber bereit zu geben in Osteuropa, um die EU zusammenzuhalten und nicht nur zu sagen, wir wollen nicht kritisiert werden?
Momentan leider relativ wenig.
Fällt Ihnen da nichts ein?
Spontan, momentan sehr, sehr wenig. Mhm.
Karin Bensch, wir reden oft über Europa und dass Europa zusammengehalten werden soll. Wenn man sich die politische Nachrichtenlage mal anschaut, hat man das Gefühl, dass doch alles von Angesicht zu Angesicht passiert. Also Frau Merkel redet mit Hollande und Obama redet mit Frau Merkel und Putin redet auch mit Frau Merkel. Wenn man es mal international sieht, ist es so, dass eigentlich die Entscheidungen doch zwischen zwei Männern, einer Frau, einem Mann getroffen werden und nicht in den Institutionen Europas?
Naja, im Endeffekt würde ich sagen, wenn man einen Strich drunter macht, entscheiden immer die Staats- und Regierungschefs. Denn im Endeffekt, was ist die EU? Es ist der Zusammenschluss von 28 Ländern. Und die Kommission und die anderen EU-Institutionen sind ja sozusagen Stellvertreter. Also insofern, ja, es hängt tatsächlich an den, ja, wenn man so will, wichtigen Staats- und Regierungschefs. Es wird sicherlich auch an Frau Merkel hängen. Es wird sicherlich auch an Hollande hängen, irgendwie, ob Frankreich in irgendeiner Weise vielleicht Zugeständnisse machen kann. Es wird aber auch an Herrn Cameron hängen, wie er sich positioniert mit Blick auf den Brexit, aber auch auf die Flüchtlingsfrage übrigens, denn die Briten wollen ja auch nicht besonders viele aufnehmen. Ja, es hängt tatsächlich an den großen Männern und Frauen in Europa, die entscheiden mit über das Schicksal dieser europäischen Familie.
Dienen dann die Institutionen in Brüssel, dienen die Institutionen auch dazu, dass kein Land zu mächtig erscheint? Man kann dann immer sich so eine Art Weichzeichner der Institutionen davor schieben?
Ja, natürlich. Das ist eine ganz wichtige Option, dass man das Gefühl hat, deshalb heißt es ja auch immer Brüssel. Was ist denn Brüssel? Brüssel ist im Endeffekt die EU-Kommission, das EU-Parlament und der Rat, also sozusagen ein Dreigestirn. Und dahinter verstecken sich ja auch viele, die natürlich ihre landesspezifischen nationalstaatlichen Interessen durchdrücken wollen. Und das haben wir in Deutschland ja auch gesehen.
Barbara Kostolnik, die französisch-deutsche Achse ist ja eine lang bewährte und auch sensible Achse. Deshalb können die Franzosen, oder das kann das Paris wahrscheinlich am besten beantworten, was muss Deutschland tun, damit es nicht in den Verruf kommt, ihr werdet zu mächtig?
Es wird ja schon als sehr mächtig wahrgenommen und es ist ja auch mächtig, also volkswirtschaftlich sehr mächtig. Jetzt in der Flüchtlingsfrage zumindest führend, man weiß nicht wohin führend. Ja, ich glaube, der Austausch ist wahnsinnig wichtig. Also Kommunikation ist wichtig, damit eben nicht dieses fatale Gefühl entsteht, das ja manche Extremisten in Frankreich schon verbreiten, dass Deutschland eben hegemonial auftritt, also als Führungsmacht, ohne die anderen mitzunehmen. Wenn Deutschland die anderen mitnimmt, dann könnte es funktionieren.
Vielen Dank in die Runde, vielen Dank nach Stockholm, nach Paris, nach Amsterdam-Brüssel und vielen Dank an Volker Weichsel, der die osteuropäischen Länder für uns heute Abend im Blick hatte. Wir sprachen im Themenabend über die Frage Deutschland in Europa, an der Spitze oder im Abseits. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Und morgen reden wir mal übers Geld. Wir fragen, zahlen Millionäre zu wenig Steuern? Hintergrund ist, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert sich zunehmend. Und da stellt sich die Frage, zahlen Millionäre zu wenig Steuern? Darüber reden wir morgen. Wenn es Sie juckt, können Sie gleich schreiben ndr.de/redezeit oder Sie rufen uns morgen ab 20.30 Uhr an zu der Frage, zahlen Millionäre zu wenig Steuern? Darüber reden wir morgen um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.